Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Dankeschön. Mein Name ist Gerrit Schmitz. Ich bin der Pastor in der Kirche für Siegen. Schön, dass ihr alle da seid bei so einem schönen Wetter. Wir sind momentan in dem Philipperbrief unterwegs. Letzte Woche haben wir ausgesetzt, hatten wir aufgrund von Pfingsten uns einfach nochmal die Geschichte von Erfüllung des Heiligen Geistes angeschaut. Und heute wollen wir weitermachen im Philipperbrief. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, mein absoluter Lieblingsbrief. Genau, also vielleicht habt ihr ja auch schon ein bisschen Liebe da drin entdeckt in dem ersten Kapitel. Aber wenn nicht jetzt, und am Schluss habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, weil da auch nochmal ein Knaller drin steht. Aber wenn nicht heute, das zeigt so meine Liebe an diesem Brief einfach. Und es wird nämlich heute um den Christushymnus gehen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, diesen Christushymnus. Ich lese ihn einmal vor, der steht in Philipper 2, Verse 6 bis 12, 11 steht er genau. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre gegeben. Voll bepackte Verse, da so viel über die Person Jesus drinsteht. Jesus Christus, der mit Gott auf derselben Stufe steht, verzichtet auf sein göttliches Vorrecht und wird ein Diener. Er wird ein Mensch wie du und ich, aber noch mehr, er stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher, um unvergleichlich hoch erhöht zu werden. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Von Gott gleich zum Menschen, Diener bis hin zum Verbrecher. Das ist der Christushymnus. Und man geht davon aus, dass das ein Lied war, was Paulus hier zitiert. Also ein ganz klares, also ein damaliges jüdisches, messianisches Lied zu Jesus, wo Jesus etwas erklärt wird. Also wir erkennen da drin ganz viele Facetten über Jesus. Und wir wollen uns 5 Aspekte anschauen, wie Jesus hier beschrieben wird. Genau. Im ersten Punkt, Jesus ist Gott. So fängt der Christushymnus an, ne? Jesus Christus, der mit Gott auf derselben Stufe steht. Und das lesen wir im Johannesevangelium vor allem, wo der Autor, also das Johannesevangelium hat einen sehr philosophischen Charakter allgemein, weil es an eine Zielgruppe gerichtet war, die eine etwas gebildetere Zielgruppe war. Und gerade der Johannes-Prolog ist ein sehr philosophischer Anfang. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, als ihr euch ihn angeschaut habt. Man vergleicht das so schön mit einem Adler, der quasi die Sicht von oben auf das Geschehen gibt. Also er gibt quasi einen Überblick. Und ich lese einmal vor, Johannes 1, Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also was uns auffällt, ne, der Anfang von diesem Prolog ist genauso, wie die Bibel beginnt. Ne? Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und so fängt der Autor hier an, am Anfang war das Wort war bei Gott. Also er möchte damit sagen, das Wort ist Gott, ne? Oder das Wort war Gott, sagt er auch. Ne? Und dieses Wort wurde Fleisch, ne, in Vers 14 in dem Johannesprolog, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Also hier ganz klar das Wort, was der Autor hier im Johannesevangelium beschreibt, das Wort im Griechischen, der Logos, ist Jesus Christus. Ja, und Jesus Christus ist Gott. Und dieser Gott oder Jesus nutzt seine Macht nicht aus. Und das, finde ich, erkennt man in den ganzen Evangelien sehr gut. Ja, also im Matthäus-Evangelium gibt es eine Stelle, wo der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt. Ja, er kommt in die also nach seiner Taufe, er wird getauft und der Heilige Geist sagt ihm, geh in die Wüste zum Fasten, zur Vorbereitung seines Dienstes. Er geht in die Wüste und dort wird er versucht von dem Teufel. Und es ist so, er hat dann längere Zeit nichts gegessen, nichts getrunken und natürlich, Jesus ist Mensch, ja, und er hat auch Hunger dann. Und der Teufel oder der Versucher sagt dann, Herr, du bist doch der Sohn Gottes, du kannst doch einfach diese Steine zu Brot machen und dann kannst du einfach essen davon, ne? Und Jesus, ich will gar nicht so viel drauf eingehen, auf die Geschichte jetzt. Jesus erwidert mit einem Bibelwort und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dann später steht er auf dem Tempeldach und sagt, Herr, spring hier doch einfach runter, sagt der Versucher. Und die Engel werden dich aufhalten. Du bist der Sohn Gottes. Ja? Er wird deinen Fuß nicht mal an einem Stein anstoßen. Ja? Dann antwortet Jesus wieder mit einem Bibelwort und sagt, du sollst deinen Herrn nicht versuchen oder herausfordern. Und da ist dieses Bild so, wie einfach wäre das für Jesus gewesen. Er hätte einfach von diesem Tempeldach runterspringen sollen und hätte unten aufkommen können, einfach heil. Also er hätte einfach, wie auch immer, ne? Also Sohn Gottes. Er hätte einfach unten ankommen können, ohne dass ihm was passiert wäre. Die Leute hätten direkt gesehen, dieser ist der Sohn Gottes. Also wie einfach hätte Jesus mit seiner göttlichen Macht zeigen können, dass er der Sohn Gottes ist. Also man hätte gar nicht so drumherum und ist er jetzt Sohn Gottes oder nicht, sondern es wäre relativ einfach gewesen. Aber er hielt es nicht oder er nutzte seine Macht nicht aus, sagt Paulus in diesem Christus-Hymnus. Und das bedeutet auch, dass seine Zeit noch nicht, es war noch nicht die Zeit, wo er verehrt werden sollte. In der Zeit, als er auf der Erde war. Denn auf der Erde war er als Diener. Er ist gekommen zu dienen. Und vielleicht fällt euch das auch auf, wenn ihr in den Evangelien die Heilungsgeschichten lest. Wir lesen, er heilt einen Blinden und er sagt zu dem Blinden, aber erzähl es nicht weiter. Es war noch nicht die Zeit, dass er verherrlicht wird auf dieser Erde, sondern er hatte einen Auftrag auf dieser Erde. Also er nutzte seine Macht nicht aus. Es war noch nicht diese richtige Zeit dafür. Und er tat genau das Gegenteil. Ne? Er verzichtet auf alles und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Also Gott wird Mensch wie du und ich. Das ist der zweite Aspekt. Jesus wurde Mensch. Und dadurch, dass Jesus Mensch wurde, zeigt uns das eigentlich, wer Gott ist. Ist kein Ablegen von seiner Göttlichkeit, sondern ein Zeigen, wie Gott wirklich ist. Weil, dass Jesus Mensch geworden ist, das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Ja, Jesus ist Mensch geworden, er kam als Kind oder als Baby auf die Erde, ne, hilflos, er musste versorgt werden, er konnte nicht direkt nach seiner Geburt laufen oder sprechen. Ja, er musste versorgt werden, er musste sprechen lernen, er musste gehen lernen und dann hat er auch eine ganz normale Kindheit gehabt. Wir wissen nicht, wie die aussah, ja, aber wenn wir in unsere Kindheit so denken, so, wir hatten eine Herausforderung als Kind, die hatte er bestimmt auch gehabt. Er hat einen Beruf gelernt, ja, jeder, der eine Ausbildung gemacht hat hier oder der einen Beruf gelernt hat, der weiß auch, dass wir da herausgefordert werden, dass wir etwas lernen müssen. Ne? Jesus musste das auch lernen. Ja, und erst mit 30 Jahren beginnt er seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Ja, in der Jugend würde ich jetzt sagen, noch keiner von euch ist 30. Hier kann ich sagen, ja, viele von uns sind schon 30. Aber erst mit 30 beginnt sein Dienst, wo er seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Ja, er musste auch geduldig wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich. In seiner Ausbildung als Zimmermann weiß nicht, wie das für ihn dann war. Er wusste ja, dass er Gottes Sohn ist, ne? Aber er wusste, dass noch nicht sein Zeitpunkt gekommen ist. Und wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, dann wäre seine Geburt bis zur Kreuzigung ein Schauspiel gewesen. Ja, dann hätte es nichts zu bedeuten. Also dann hätte Jesus ja auch nicht als Mensch kommen müssen oder nicht auf die Welt kommen müssen als Baby, weil wenn er nicht wahrer Mensch wäre, dann wäre das alles ein Schauspiel gewesen. Als Beispiel, oder wir sehen das in der griechischen Mythologie oft auch, wird erzählt, dass ein Gott in einen Mensch oder inkarniert in einen Mensch eine kurze Zeit auf der Erde ist und dann wieder die Erde verlässt. So, Jesus ist ganz Mensch geworden. Er ist auf die Welt gekommen als Baby und musste versorgt werden. Er musste Dinge lernen. Er war ganz Mensch. Und so sehr liebt Jesus dich, dass er als Mensch auf die Erde kam. Er kam auf eine Erde damals schon, eine Erde voller Leid, Schmerz, Trauer und Verletzung. Und er hat nicht irgendwie einen Gottmodus angemacht oder sich unbesiegbar gemacht oder so. Er hat alles ganz normal erlitten auch. Er hatte Schmerzen gehabt, er hat Verletzungen erlitten. Gerade erst recht bei der Kreuzigung, also da sehen wir das noch krasser halt, ne, wie er ans Kreuz gegangen ist und Schmerz erlitten hat. Aber auch während seines Lebens hat er Trauer gehabt, ne? Er hat auch getrauert. Sein Freund Lazarus ist gestorben. Da steht im Johannesevangelium, Jesus weint. Er weint um seinen Freund, der gestorben ist. Ja? Er sieht das Leid auf der Erde auch, ja, und er trauert. Und das hat was ganz Besonderes mit unserem Leben zu tun, dass Jesus Mensch geworden ist. Denn er weiß ganz genau, was wir fühlen und wie wir uns fühlen. Letzte Woche Freitag habe ich die Nachricht von meinem Bruder bekommen. Der wohnt also 200 Kilometer weit weg. Ja, auch in der Gemeinde ist er noch sehr aktiv, wo ich auch früher war. Und da kam die Nachricht, dass ein Freund von einem Mädchen aus der Jugend oder aus der Gemeinde verunglückt ist bei einem Autounfall. Der junge Mann war Anfang 20. Ja, und die Freundin oder die Freundin hatte auch vorher schon mit Depressionen zu kämpfen, ne? Und für uns war auch so diese Nachricht irgendwie so, für mich war das der erste Gedanke auch so, warum? Ne? So, warum muss ein Mensch sterben, der Anfang 20 ist, der vielleicht auf dem Weg ist, Jesus kennenzulernen auch, in der Situation, in der Beziehung auch, die schon fragil ist, ja, bei einer Person, ja, wo es wirklich herausfordernd ist, ne? Und wie grausam solche Geschichten sind, ich glaube, dass jeder von uns so eine Geschichte zu erzählen hat. Vielleicht nicht, wie jetzt bei mir, ich kannte die Person nicht, ne? Das ist eine sehr weite Person, aber ich glaube, dass jeder von uns eine Geschichte hat, wo Trauer da ist, wo Verlust da ist. Ne? Ob es ein Freund, der gestorben ist oder Familienmitglied auch verstorben ist und nicht, wie ich das letzte Woche gesagt habe, die entfernte Tante, ne? Sondern vielleicht auch ein Bruder, vielleicht auch Mutter, Vater oder sogar ein Kind. Und ich glaube, dass jeder von uns sich schon einmal diese Frage gestellt hat, warum? Warum musste das passieren? Wir gehen ja immer davon aus, dass es irgendwann ein richtiges Alter gibt zu sterben, ne? Wo man sagt, so hier mit Ende 80, Anfang 90, dann hat man das erfüllte Leben gehabt. Ne? Aber ich glaube, dass jeder von uns Geschichten kennt, wo ungerecht der Tod kam, wo wir uns gefragt haben, warum. Ja? Ein junger Mann, Anfang 30, der ein Wahnsinnszeugnis für Gott war, der engagiert war in der Gemeinde, in der Kirche auch, stirbt mit Anfang 30, weil er seiner Leidenschaft nachgegangen ist. Und dann fragt man sich auch schon, warum. Und Jesus war als Mensch auf dieser Erde und hat Tod und Leid gesehen. Er sieht dich und er weiß ganz genau, was du fühlst. Jesus wurde verspottet und er wurde verletzt auch. Auch da, als er schon gepredigt hat, ne, oder auch vor seiner Kreuzigung, er wurde bespuckt, verspottet und verletzt. Und auch wenn du verspottet wirst oder Mobbing erlebst, und das ist, glaube ich, für uns Christen nicht unnormal, dass das so ist, im Beruf, im Studium, in der Schule, wo auch immer, wenn du verletzt wirst oder verletzt wurdest, dann sieht Gott dich. Jesus sieht dich, weil er es selber erlebt hat. Er ist Mensch geworden. Er hat es nicht irgendwie ertragen und überlebt so, ohne das zu was zu fühlen, sondern er war ganz und gar Mensch. Er hatte genau das Gleiche gefühlt und gespürt. Jesus hat Versuchungen erlitten, ich habe das vorhin gesagt, ne? Er hat Versuchungen erlitten auch. Auch er hat das erlebt auch. Und auch wenn du Versuchungen erleidest oder damit zu kämpfen hast, dann kann ich dir aussagen, Jesus sieht dich und weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ja, ob es eine Sucht ist von Netflix, Social Media oder Alkohol, bis zu Pornografie, was auch immer, you name it. Du sagst es, was bei dir im Leben ist, deine Versuchung. Und Jesus sieht dich. Jesus ist Mensch geworden, hat sich ganz und gar identifiziert mit uns Menschen. Ja, er sieht deinen Kampf, er sieht deine Verzweiflung. Und ich möchte dich ermutigen, mit diesem Kampf, den du hast, mit dieser Verzweiflung, die du hast, mit der Trauer, die du hast, den Leid, den du hast in deinem Leben, den nicht irgendwie für dich zu behalten, in dich rein zu fressen oder irgendwann auch das zu vergessen und dann denken wir nicht mehr drüber nach, sondern wirklich mit Menschen darüber zu reden und dafür zu beten. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, hier gibt es Menschen, die das machen wollen, ganz, also die liebend gern mit euch beten würden auch, mit dir reden möchten auch über sowas. Und manchmal einfach nur reden, wir brauchen keine schlauen Antworten, reden und beten. Und ich will dich ermutigen, wenn heute der Moment ist oder heute der Tag ist, darüber zu reden, was vielleicht vor 20, 30 Jahren passiert ist oder vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, mit Menschen zu reden. Du siehst ja an so einem Namensschild, geh auf sie zu, liebend gern, nehmen sich die Zeit für dich zu reden und zu beten. Jesus identifiziert sich so sehr mit uns Menschen, dass er sogar die Konsequenz des Lebens auf sich genommen hat. Jeder von uns wird eines Tages sterben. Das ist die Konsequenz, ein Mensch zu sein. Und diese Konsequenz hat auch Jesus erlitten, ne? Den Tod. Jesus ist gehorsam, der dritte Aspekt. Vers 8, aber er erniedrigt sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und das hat, also auch wenn Jesus sich einen anderen Weg gewünscht hätte, uns zu erlösen, hätte er ihn genommen. Ja, er hätte ihn gewählt auch, ne? Und trotzdem ist er gehorsam an dieses Kreuz gegangen. Es gibt eine Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus betet. Und er betet, Matthäus 26, Vers 39, genau, ich lese mal hier vor. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das hat er 3-mal gebetet. Und dieser bittere Kelch ist einmal die Sünde, die ganz auf ihn geladen wird und dieser Tod, der daraus folgt. Ja, und da zeigt sich so viel Menschlichkeit in diesem Erlöser auch. Ne? Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber gehorsam, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das, er geht gehorsam und trotzdem freiwillig ans Kreuz. Ja? Er ist nicht Mittel zum Zweck irgendwie, was Gott benutzt hat, sondern im Gehorsam geht er freiwillig an dieses Kreuz. Und das finde ich so, im Lukas-Evangelium steht dann auch, dass er so stark betet, dass er sogar Blut schwitzt. Also es war wirklich sein Anliegen. Er hat diesen Schmerz gemerkt, diese Sünde aller Menschen auf sich zu nehmen. Und Sünde bedeutet getrennt sein von Gott, was er dann auch am Kreuz sagt. So, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sünde heißt ferne von Gott. Ja, aber es war der einzige Weg. Und wisst ihr, die ganze Bibel spricht eigentlich von diesem einen Ereignis. Es gibt einen roten Faden vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Man nennt das Heilsgeschichte als ein roter Faden, der nur diese Geschichte erzählen möchte. Er möchte, wie wir es an Ostern hatten, diesen Zustand vom Garten Eden wiederherstellen. Ja, Mensch, Gott schafft Mensch, Angesicht zu Angesicht zu leben, in Gemeinschaft zu leben. Und diese Beziehung wird zerbrochen. Das ist der Purpose, der Sinn und Zweck, warum Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, damit wir in einer Beziehung zu ihm leben. So wie im Garten Eden. Adam ist spazieren gegangen mit Gott. Und genau das möchte er. Zu diesem Zweck wurden wir geschaffen. Ja? Geschaffen zur Beziehung. Aber Gott gab dem Menschen einen freien Willen, um selbst zu entscheiden, ob er überhaupt diese Beziehung möchte. Auch heute noch. Ja? Er gibt dir die freie Entscheidung zu entscheiden, du bist aus diesem Sinn und Zweck geschaffen, das sage ich dir, aber du hast die freie Entscheidung zu sagen, ob du diese Beziehung möchtest oder nicht. Damals im Garten Eden hat der Mensch rebelliert. Er hat sich dagegen entschieden, er hat sich gegen diese Beziehung entschieden. Und die Folge von der Rebellion war die Trennung von Gott, die Sünde. Gott konnte nicht mehr mit diesem Menschen leben im Garten Eden. Und das nicht, weil das ein Gott ist, der irgendwie denkt, ich bin jetzt beleidigt, ich finde es kacke, dass du das gemacht hast, weil du von dieser Frucht gegessen hast. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht machen. Nein, Gott ist kein Gott, der irgendwie beleidigt ist, ja, oder dann auch merkt so, wie wir unsere Kinder erziehen, jetzt setzt du dich da in die Ecke und jetzt wartest du, bis ich sage und bla bla bla. Es ist nicht der Zorn oder nicht der Trotz von diesem Gott, sondern es ist die Konsequenz der Sünde. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod, ist die Trennung von Gott, weil Gott heilig ist. Ich finde das so stark, so wenn ihr einmal das dritte Buch Mose in der Bibel lest. Und wer das schon mal gelesen hat, der weiß, es ist ein sehr, sehr schweres Buch zu lesen, weil das nur Gesetze sind und nur Opferriten und lauter Dinge, die die Israeliten damals halten mussten, um in diese Beziehung zu gehen zu Gott. Und das ganze Buch zeigt nur eine Sache. Es zeigt nur, wie heilig Gott ist. Ja, wie heilig Gott ist und wie nicht heilig wir Menschen sind. Ja. Und nach dieser Rebellion von den Menschen hätte man auch denken können, Gott hätte auch einfach nochmal neu starten können. Das war ja direkt am Anfang, ne? Also ist vielleicht so die ersten 5 Kapitel in der Bibel. Ja, und dann hätte er auch einfach sagen können, okay, muss ja keiner wissen. Ein YouTuber sagt, das schneiden wir raus, ja, und fangen nochmal neu an, ja. Und dann, vielleicht wird es dann besser, ja. Wir geben ihm den freien Willen und vielleicht wird es besser. Aber das hat Gott nicht gemacht. Gott hat einen Weg geschaffen, um diese Beziehung wiederherzustellen, damit diese Sünde, die uns trennt von Gott, weg ist, ja. Damit wir wieder heilig werden, heilig und gerecht vor Gott. Er hat einen Weg geschaffen und dieser Weg ist Jesus Christus, sein Sohn. Ja, er hat ihn auf die Erde geschickt, damit er für diese Sünden am Kreuz stirbt. Damit diese Schuld bezahlt wird, damit wir eine neue Identität bekommen, welche heilig und gerecht ist. Und vielleicht hast du dich heute Morgen im Spiegel angeschaut und ich weiß nicht, ob du dich anschaust im Spiegel und sagst, hey Gerrit, heute Morgen, du bist heilig und gerecht. Ich glaube nicht, dass wir das so einfach machen können auch. Aber ich glaube, wir dürfen das. Jesus schaut dich an, ja, und sagt, du bist heilig und gerecht. Weil wir eine neue Identität bekommen haben durch den Sühnetod am Kreuz, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. So sehr hat er uns geliebt, dass er als Mensch auf diese Erde kam. Auf die Erde mit Spott, Tod, Verletzung, Leid, was er alles ertragen hat, um diese Beziehung wieder zu heilen. Ja. Seine Macht nicht missbraucht hat, um dann am Kreuz zu sterben wie ein Verbrecher für deine und meine Sünden. Und wie viel mehr kann Gott uns seine Liebe zeigen? Wie viel mehr spiegelt Jesus Gottes Liebe wieder? Und deswegen, dass Jesus Mensch geworden ist, zeigt uns, wer Gott eigentlich ist. Ja. Wir haben das vorhin noch gesungen, ne? Vater ist Liebe, der Gott ist Liebe. Und er hat es freiwillig getan. Und das ist das Evangelium. Ja? Wie schön ist das? Wir sind heilig und gerecht. Wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter annehmen, sind wir heilig und gerecht. Er steht am dritten Tag wieder auf und hat den Tod besiegt. Den Tod, der uns trennt von dieser Beziehung, zu der wir geschaffen wurden. Jeder Mensch auf dieser Welt wurde für diesen Sinn und Zweck geschaffen. Damit, wenn wir unser Körper stirbt, wir in der Ewigkeit sind. Offenbarung 21 steht das. Der Gott lebt unter den Menschen. Wir leben mit Gott zusammen, wie am Anfang im Garten Eden. Das ist einmal so, ne? Also viele Leute würden sagen, ich habe den Erlösungstod angenommen, damit ich in den Himmel komme, sagt man so schön. Aber an einen Ort auch, wo kein Leid und kein Schmerz sein wird, ja? Wo Menschen, die gestorben sind, ja, oder jetzt schon gestorben sind, die ihr kennt auch, jetzt schon sein dürfen. Die dürfen schon in dieser Beziehung sein, die dürfen Jesus Christus sehen, die dürfen Gott sehen. Aber nicht nur, damit wir einmal in den Himmel kommen, sondern dass den Erlösungstod am Kreuz hat noch viel mehr Auswirkungen, außer nur diese Ewigkeit. Ja. Er hat eine Relevanz, die jetzt alltagsrelevant für uns ist. Jeden Tag neu hat dieser Tod am Kreuz eine Relevanz für unser Leben auch. Ja, der Tod am Kreuz schenkt uns inneren Frieden. Ich fand das so interessant, so von Johannes Hartl auf seinem YouTube-Kanal gibt es den Vortrag Innerer Frieden. Der wurde doppelt so oft angeschaut wie der Vortrag über die Existenz Gottes. Und das zeigt ein Verlangen auch von unserer Zeit, unserer Gesellschaft auch, wonach wir uns sehen in einer Welt voller Ablenkung, voller Lärm. Wir sehen uns nach inneren Frieden, nach einer Hoffnung auch, ne? So, ich stelle mir auch, wie grausam muss die Corona-Zeit gewesen sein für Nichtchristen, für Menschen, die keine lebendige Hoffnung hatten oder haben. Und die Hoffnung, die Hiob, im Buch Hiob, ja, hat alles genommen bekommen, ja. Und man sagt, Hiob war das erste Buch geschrieben literarisch in der Bibel, also das älteste Buch, was wir in der Bibel haben. Und da macht Hiob eine Aussage. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Und das, boah, das ist so schön. Zwar, ja, was das für eine Aussage auch ist. Ne? In der Welt, in der wir jetzt leben, voller Leid, Trauer und Schmerz, haben wir einen Erlöser, der als das letzte Wort über diese Erde hat. In diesem Chaos, in dem wir, whatever, politisch und wirtschaftlich, was auch immer, leben. Ja. Und unsere verfolgten Christen sind mir da immer ein Vorbild, wie viel Hoffnung dieser Name Jesus Christus sein kann. Was sie in Kauf nehmen, damit sie in dieser Beziehung leben können. Hoffnung, aber genauso gibt er uns einen Wert. Er gibt uns Identität. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, Erben Gottes. Ja, wir werden eines Tages, so steht es in der Offenbarung, mit ihm regieren. Und ich möchte dich einladen, wenn du diesen Gott nicht kennst, ja, wenn du vielleicht heute das erste Mal davon hörst, was überhaupt am Kreuz passiert ist. Ich habe das mit 23 Jahren das allererste Mal gehört. Ne? Wenn das erste Mal war für dich heute, dass du das was überhaupt gehört hast, warum, was dein Purpose ist, dein Sinn und Zweck, warum Gott dich geschaffen hat. Ja. Er sucht dich und er liebt dich. Ja. Und ich möchte auch dich ermutigen, komm wirklich zu uns und rede mit uns im Austausch, lass uns beten zusammen, ja, damit auch du diese inneren Frieden erhalten kannst, diese neue Identität ist wirklich ein Freisetzen von allem, was dich irgendwie gefangen nimmt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Aber ich muss dich warnen, bevor du das machst, also vielleicht ist heute der Tag, aber bevor du das heute machst, muss ich dich leider warnen, wenn du Jesus Christus als dein Retter annimmst, wird es dein Leben radikal verändern. Nicht, weil du das aktiv machen musst und irgendwelche Gesetze und Gebote halten musst, sondern du wirst erfüllt von dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat eine transformierende Macht in uns. Ja. Er hat eine freisetzende Macht in unserem Leben, die uns freisetzt von Zwängen, von Süchten, was auch immer dein Leben irgendwie dunkel macht oder was für eine Leere du in deinem Herzen hast. Du wirst verändert werden. Du wirst ein anderer Mensch sein. Und das ist gut. Das ist ein guter Mensch, das ist ein hoffnungsvoller Mensch, das ist ein Mensch wie Hiob, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Komm auf uns zu, rede mit uns, bete mit uns, komm auf mich zu. Jeder von uns nimmt sich die Zeit dafür, mit dir zu reden oder zu beten auch. Und diesen Jesus wird eines Tages die ganze Schöpfung anbeten. Und das ist der nächste Punkt. Jesus ist Herr. In Offenbarung 5, Vers 13, wir haben es ja auch gerade eben bei Würdig gesungen, ne? In Offenbarung 5, Vers 13, und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hört euch mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wie es in dem Christushymnus steht, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Boah, ich finde das so ein schönes Bild irgendwie. So alle Geschöpfe, wie schön dieser Moment sein muss. Alle Geschöpfe, die ganze Schöpfung wird Gott loben und preisen. Das ist ein Gänsehautmoment, wenn ich daran denke. Jesus sagt, dass bei seinem Einzug in Jerusalem, wir hatten das Palmsonntag gehabt, ne? Jesus kommt auf diesem Esel in Jerusalem rein, Lukas 19, Vers 37, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme preisen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet seid er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch und sagen, Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Und das ist für mich so ein schönes Bild, ne? So, die Steine werden schreien und werden Gott loben. Gott, Mensch, Diener, Verbrecher, erhoben zu dem Höchsten, den die ganze Schöpfung anbeten wird. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Jetzt kommt der letzte Punkt. Jesus verherrlicht den Vater. Der letzte Vers dann. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und hier der Herr ist Kyrios. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und das ist es, was Jesus in seinem ganzen Leben eigentlich getan hat. Deswegen auch hat er seine Macht nicht ausgenutzt, um zu zeigen, hier bin ich bin Gottes Sohn. Weil er in seinem ganzen Wirken, in seinem ganzen Leben auf Gott gezeigt hat. Ja, so wie ein Wegzeig. Also er hat wie ein Schild einfach, das den Weg gezeigt hat auf den Vater im Himmel. Ja, er hat es nicht getan, damit er verehrt wird, damit er geloben und gepriesen wird, sondern alles, was er getan hat, soll dem Vater im Himmel loben und preisen. Und das ist eine Ermutigung einfach für uns. Oder lasst auch uns mit unserem Leben auf den Vater im Himmel weisen. Mit allem, was wir tun. Auch hier in der KFS, alles, was wir tun, wollen wir auf den Vater im Himmel verweisen auch. Ne? Wir tun nichts hier, um irgendwie toll dazustehen. Egal ob Lobpreisteam oder Prediger. Es geht nicht darum, wie toll das hier alles ist. Sondern alles, was wir tun, soll auf den Erlöser hinweisen. Ja, ohne dass es das tut, wenn die Dinge, die wir hier tun, egal ob Sonntag ist oder unter der Woche, wann auch immer, wenn das nicht auf Jesus Christus verweist, ist es sinnlos, hat es keinen Sinn, ja, dann ist nur eine Show. Und das wollen wir tun, ja. Er ist unser Herr und unser Anliegen ist es, dass so viele Menschen wie möglich diese befreiende Botschaft erfahren können und damit ihrem Leben auf den Herrn, auf Jesus Christus verweisen können. Vater, ich danke dir einfach dafür. Ich danke dir für diesen Christus-Hymnus, wo der so uns nochmal klar verdeutlicht, auch wer du bist, auch was über dich aussagt, ja, dass du auf die Erde gekommen bist als Mensch in diese Welt voller Leid, Schmerz, Tod, Verletzung, ja, die wir erfahren haben, die wir immer wieder erfahren auch und erleben auch, wo Tod passiert, Verletzung, Verspottung, was auch immer, ja, wo die Welt gegen uns ist. Und du warst in dieser Welt auch, ne? Du wurdest selber verspottet, du hast Leid erfahren, Verletzung erfahren. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der weiß, wodurch wir gerade gehen und was wir erleben, was wir fühlen auch. Ja, was wir mit uns mittragen auch und wo wir echt auch vielleicht ja auch dieses Warum fragen. Warum musste mein Kind sterben? Warum musste mein Freund sterben auch? Warum musste das passieren? Und wir wollen wirklich mit diesen Worten von Hiob sagen, wir wissen, dass mein Erlöser lebt, dass du lebst auch, ja, dass du von den Toten auferstanden bist. Und du wirst das letzte Wort über diese Erde haben, über diese Welt haben. Ja, diese Welt, diesen Staub und Dreck und Krieg und Verletzung, du wirst das letzte Wort darüber haben. Und dann werden wir an diesen wunderschönen Ort kommen, den du vorbereitet hast für uns, ja, wo es kein Leid gibt, wozu wir geschaffen worden sind, mit dir in Einheit zu leben auch. Ich danke dir dafür. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.